Willkommen bei Behind Innovation, ein Podcast von Rohde & Schwarz. Unsere Ideen haben Technikgeschichte geschrieben. Unsere Innovationen gestalten die Zukunft. Darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Markus Haller. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo und herzlich willkommen bei Behind Innovation zu Teil 2 unserer Serie über den Schutz von kritischer Infrastruktur. Wenn Sie mit dem Begriff kritische Infrastruktur noch nicht so viel anfangen können oder auch unsere heutigen Gäste ein bisschen näher kennenlernen möchten, dann hören Sie doch gerne in die Episode von vor 2 Wochen rein. Dort erklären unsere Gäste, warum wir bei kritischer Infrastruktur über die Lebensadern einer Gesellschaft sprechen und wie sie geschützt werden. Und das ist echt eine große Aufgabe. Heute machen wir kritische Infrastruktur nochmal richtig greifbar. Wir sprechen über ein paar konkrete Projekte, bei denen unsere Gäste ganz nah mit dabei sind. Und da haben wir richtig spannende Themen. Wir sprechen über, wie man Datenklau in Rechenzentren vorbeugt, was der Marienpark in Berlin mit dem Schutz von kritischer Infrastruktur zu tun hat. Wir sprechen über das Absichern von Sportgroßveranstaltungen, wie man Wasserwerke und Stromnetze schützt und wir sprechen über den Schutz von ganzen Verkehrsnetzen und sogar ein globales Finanzsystem. Das tun wir wieder mit unseren 3 Gästen. Anne Stefan.
Schön, wieder dabei zu sein.
Robert Mallinson.
Servus.
Und Andreas Hägele.
Hallo, grüß euch.
Ja, das sind ja wirklich ein paar spannende Themen, die Sie uns mitgebracht haben. Bevor wir uns die konkret anschauen, noch 2 Fragen vorab. Was muss eigentlich passieren, damit ein Konzern solche Projekte gewinnt? Das hat ja sicherlich auch viel mit Vertrauen zu tun und man wird ja auch an sehr sensible Bereiche rangelassen.
Es ist in der Tat so, dass, wenn wir über die Sicherheitsscanner sprechen, sehr viel auf Vertrauensbasis basiert. Ich glaube, es ist relativ einfach, eine vernünftige Sicherheitsinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Aber das ist wie auf hoher See. Bei Seegang zeigt sich, wer ein guter Kapitän ist. Und ich glaube, dass unsere Kunden das an uns besonders schätzen. Gerade bei Sicherheitsscannern spreche ich mal über mein Geschäft. Die wissen halt, wenn auch mal was wäre, dann könnten sie sofort anrufen, hätten den Richtigen an der Leitung und wir würden auch sofort reagieren.
Klar, Vertrauen. Ich denke, die anderen Aspekte sind sicherlich Qualität. Und dann, und Andreas, du hast ja in der ersten Folge schon über so die 3 Bereiche gesprochen. Dann gibt es auch natürlich den Bereich von gewissen Prozessen und Mechanismen, die ja auch vorgegeben werden. Vielleicht so ein Stichwort, sogenannte ISO-Zertifizierungen. Das heißt, gewisse Dinge, die einfach gegeben sein müssen, damit man überhaupt in die Lage versetzt wird, an dann so einer Ausschreibung, und das ist meistens dann der Prozess, teilnehmen zu dürfen.
Frau Stefan, wollen Sie noch was ergänzen?
Ich ergänze noch die technische Expertise, die natürlich auch, sage ich mal, mit dem Vertrauen, das die Kunden in uns haben, oder das ist ja teilweise in der technischen Expertise begründet, weil ich suche ja nicht nur einen Partner für das Hier und Jetzt, sondern ich suche ja auch einen Partner für die Zukunft. Und da sind wir halt auch sehr stark.
Und damit haben Sie auch schon gleich meine nächste Frage beantwortet. Die lautete nämlich, was solche Projekte, dass man die gewinnt, auch über die Kundenbeziehung aussagen. Und da haben Sie schon gesagt, die Kundenbeziehung ist eng, Vertrauen ist da. Dann starten wir mal mit konkreten Projekten. Und ich blicke auf Sie, Herr Hägele.
Oh.
Wir haben die Sicherheitsscanner ja in der letzten Episode schon kennengelernt. Und deren Job ist es ja eigentlich zu verhindern, dass jemand Dinge irgendwo reinschmuggelt. Jetzt haben sie aber ein Datencenter-Projekt und da haben die Sicherheitsscanner genau die andere Aufgabe, also zu verhindern, dass jemand was rausschmuggelt. Können Sie das ein bisschen näher erklären?
Ja, also zunächst mal, wir haben Gott sei Dank mehr als nur ein Datencenter-Projekt und zahlreiche. Ich würde sogar sagen, dass bei Greenfield-Projekten heutzutage der Millimeterwellen-Sicherheitsscanner gesetzt ist als Technologie für die Personenkontrolle im Zugangsbereich. Und das Problem, das wir adressieren, ist der sogenannte Insider-Threat.
Noch kurz eine Rückfrage. Greenfield, das bedeutet quasi grüne Wiese. Es gibt keine vorinstallierte Technologie, sondern man kann neu anfangen, oder?
Korrekt, so ist es. Man unterscheidet zwischen Brownfield und Greenfield. Brownfield würde bedeuten, es existiert ein Datencenter und man möchte die Sicherheitstechnologie erneuern. Greenfield bedeutet, es entsteht ein neuer Datencenter oder heutzutage auch sehr viele KI-Zentren. Und da setzt man sich mit dem Thema Sicherheit natürlich auseinander nach den modernsten Standards. Und da ist eben diese Technologie heute quasi gesetzt. Und genau, das Problem, das wir da lösen, das ist der sogenannte Insider-Threat. Also man vertraut eigentlich der Person, die in dem Datencenter arbeitet. Das ist ein Mitarbeiter, das ist ein Techniker, das ist jemand, der den Datencenter betreut. Und man kann halt nie hundertprozentig ausschließen, dass es jemand irgendwas Schlechtes im Schilde führt. Gezwungenermaßen, weil er unter Druck gesetzt ist oder aus einer politischen Motivation, also gibt es verschiedene Treiber. Und da ist natürlich sehr schwer, sich als Betreiber von so einem Datencenter sich dagegen zu schützen. Und deswegen werden eben flughafenähnliche Sicherheitskontrollen eingesetzt, um die Personen, die den Datencenter besuchen, zu überprüfen. Und da geht es dann eben nicht darum, dass man Waffen detektiert, wie es zum Beispiel im Flugzeug wichtig ist, sondern da geht es darum, dass man sehr kleine Datenträger finden kann. Zum Beispiel USB-Sticks, SD-Cards, die eine Person am Körper trägt oder auch Papier. Ja, wichtige Informationen, Zugangsdaten. Und die Kontrolle erfolgt sowohl beim Zutritt als auch beim Ausgang. Das Konzept nennt sich Clean In, Clean Out in der Fachsprache. Das verhindert zunächst mal, dass keine Schadsoftware zum Beispiel in Datencenter eingebracht werden kann. Und im umgekehrten Fall beim Ausgang wird dann der Mitarbeiter wieder kontrolliert und da wird dann eben nochmal gecheckt, ob er, wie du vorhin gesagt hast, was mitnimmt, was er eigentlich nicht dabei haben darf. Das ist zum Beispiel ein Anwendungsbereich, den viele Leute nicht kennen, aber der landläufig sehr weit verbreitet ist mittlerweile, wo unsere Sicherheitsscanner zum Einsatz kommen.
Und es ist noch gar nicht lange her, da haben Sie an einer Panel-Diskussion teilgenommen zum Thema Sicherheit in Rechenzentren. Welche Gedanken machen sich gerade die Betreiber von Rechenzentren?
Es gibt verschiedene Dinge, die momentan in dem Bereich sehr relevant sind. Das eine ist die Energieversorgung, weil Datenzentren sehr viel Energie verbrauchen. Das andere ist die Kühlung. Und der dritte Aspekt, der genauso wichtig ist, ist der Schutz dieser Datencenter. Und das war der Grund, weshalb wir auch bei der German Data Center Association da auf dem Panel vertreten waren mit dem Thema Human-Centered Security in Datencentern.
Das heißt, das spürt man gerade, dass das auch ein Thema für die Betreiber ist.
Absolut.
Dass der Sicherheitsaspekt gerade sehr stark in den Fokus gerückt wird.
Ja. Absolut. Und da gibt es auch wieder die Brücke zu dem Geschäft von Anne Stephan, weil nämlich der Perimeter von dem Datencenter auch geschützt werden muss und da auch teilweise Drohnen zum Einsatz kommen, die den Bereich abfliegen und Drohnen, die da eben nicht hingehören, die möchte man dann gern rechtzeitig erkennen.
Frau Stephan, wollen Sie das noch kurz ausführen? Drohnenabwehr im Datencenter?
Also im Prinzip unsere Expertise ist die Drohnenabwehr, die Drohnendetektion, ob das jetzt ein Datencenter ist, ob das jetzt ein Flughafen, ein Marinehafen, was auch sonst das ist, spielt weniger eine Rolle. Also da müssen wir jetzt auch nichts antrainieren oder so, sondern das funktioniert nach ähnlichen Parametern, aber ist natürlich ein sehr spannender Anwendungsfall, was der Andreas Hägele da beschrieben hat.
Ja. Dann die Panel-Diskussion, Sie hatten es schon gesagt, die hat stattgefunden im Human-Centered Security Lab im Marienpark in Berlin, was mich zum nächsten Thema bringt. Der Marienpark in Berlin, Herr Hägele, was hat's da mit Kritis auf sich? Was tut sich da?
Ja, zunächst mal ein paar Worte zu dem Marienpark selbst. Also der Marienpark ist definiert als ein Innovationsquartier im Süden von Berlin, in dem zukunftsweisendes Ökosystem aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft zusammenkommt. Und dort finden sich heute Startups und Scale-Ups aus der Tech-Industrie, aus den sogenannten wissensintensiven Sektoren. Da gehört die Life Science, die KI dazu, deswegen das Gelände ist der KI-Park Berlin auch und die Sicherheitstechnologie und die zirkuläre Wirtschaft. Und wir decken dort natürlich den Bereich der Sicherheitstechnologie ab. Und wir befinden uns da in einer, wir sagen immer, Koalition der Willigen, in einer kleinen WG mit zwei anderen Unternehmen, die sich spezialisiert haben auf den Sicherheitsbereich in Datencentern und auf die Identity Verification, also die Überprüfung von Besuchern, und haben das in einem Prozessfluss erlebbar dargestellt. Und das haben wir vor einem Jahr gemacht, quasi im Vorgriff auf das Kritis-Dach-Gesetz, weil unser Gedanke war, es wird der Tag kommen, an dem plötzlich Unternehmen zur kritischen Infrastruktur gehören, per Definition. Und die stellen sich dann die Frage, oh, jetzt gibt es diesen Maßnahmenkatalog, und da gibt es zum Beispiel einen Punkt, der heißt, das Schutzniveau verbindlich erhöhen. Dazu gehört eine Risikoanalyse der kritischen Infrastruktur und dann auch Erstellung von einem Resilienzplan und Umsetzung von verhältnismäßiger, technischer, personeller, organisatorischer Maßnahmen zum Zugangsschutz. Ja, und da werden zum Beispiel auch wirklich Zäune und Sperren erwähnt, aber auch Detektionsgeräte für Zugangskontrollen. Und da haben wir gesagt, aha, okay, der Datencenter ist natürlich ein fantastisches Beispiel, um zu veranschaulichen an einem Beispiel-Datencenter, wie kann man den Zugang zu kritischer Infrastruktur schützen. Und noch ein letztes Wort, dann bin ich auch fertig. Der Aspekt, um den sich da bei uns alles gedreht hat, war das Thema Human-Centered. Wir haben gesagt, wir gehen von der Person aus, die den Datencenter betreten möchte oder die kritische Infrastruktur betreten möchte, und richten den Prozess komplett daran aus. Und das ist dort eben erlebbar dargestellt, und da empfangen wir zahlreiche Besucher, die auch sehr begeistert sind, weil wir hier die Technologie erlebbar gestaltet haben und in einer sehr animierenden Umgebung mit interessanten Startups und Scale-Ups dort aufgebaut haben.
Ist es öffentlich zugänglich für alle?
Es ist nicht öffentlich zugänglich, aber wer sich vertrauensvoll an mich wendet oder einen der anderen WG-Mitglieder in unserem Human-Centered Security Lab oder über die Website auch, der kann durchaus jederzeit eine Führung bekommen.
Also klare Besuchsempfehlung für Technikinteressierte.
Einladung.
Einladung, eine klare Einladung. Mein Blick geht rüber zu Ihnen, Frau Stephan. Es ist ja so, meine Berührung mit Sport ist rein privater Natur. Bei Ihnen ist es anders. Sie haben auch beruflich mit Sportgroßereignissen zu tun. Können Sie uns das näher erklären?
Absolut. Und das ist nicht alltäglich, sondern das ist auch für uns was Besonderes. Wir haben eben schon gesagt, die Lösungen kommen in Themen wie einem Datencenter, in irgendwo der kritischen Infrastruktur, einem Flughafen, aber auch bei Sportgroßereignissen zum Einsatz. Und es ist für uns natürlich ein sehr spannendes Umfeld, weil es auch Neuland ist. Wenn man jetzt mal sagt, eine sportliche Großveranstaltung, gibt es ja diverse Beispiele, was das sein kann, ist zum einen ein sehr komplexes Szenario. Wenn man sich das vorstellt, der Organisator in dem Moment, der so ein Großereignis ausrichtet, übernimmt ja auch die Verantwortung über den reibungslosen Ablauf und über die Sicherheit der Sportler, der Zuschauer etc. Das ist ja auch eine große Verantwortung. Und auf der anderen Seite ist es eine sehr, sehr große Sichtbarkeit, die ein solches Ereignis macht, was das Ereignis wiederum attraktiv macht, auch für potenzielle Störungen. Der Austragungsort dieses Ereignisses ist das nächste Thema, was komplex ist. Ich habe unterschiedliche Veranstaltungsorte typischerweise. Das kann Indoor, das kann Outdoor sein, verstreut über unterschiedlich große Gebiete. Das können große, kleine Veranstaltungsorte sein. Aber einfach die Menge dieser Veranstaltungsorte bedingt natürlich, dass ich an jedem dieser Veranstaltungsorte ein Team habe und auch für jeden dieser Veranstaltungsorte die Sicherheit gewährleisten kann. Das heißt, allein die Ausführung dieses Szenarios macht das schon mal ein Stück weit spezieller als ein Day-to-Day-Business eines Regulierers. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel Drohnen Abwehr bleiben, ist natürlich, brauche ich dann entsprechend eine Anzahl an Lösungen, die ich bei diesen Veranstaltungsorten platzieren kann. Ich brauche ein geschultes Team. Und natürlich, wenn es eine Frage gibt zur Bedienung, müssen wir auch den Support sicherstellen. Und wenn du überlegst, Sportereignisse finden ja typischerweise nicht zu Geschäftszeiten statt, sondern auch eher mal am Nachmittag oder am Abend. müssen wir natürlich sicherstellen, dass wir sagen, okay, wenn es da irgendeine Frage gibt, wir haben den entsprechenden Support teilweise auch vor Ort, um wirklich sicherzustellen, dass das reibungslos funktioniert und dass diejenigen, die unsere Produkte einsetzen, das auch garantieren können, dass sie, da sage ich, eine gute Resilienz und eine gute Redundanz in der Anwendung haben.
Was genau wird da alles geschützt? Also ich kann mir gut vorstellen, Drohnenabwehr ist sicherlich ein Punkt, dass man zumindest weiß, wer fliegt da und wer darf da fliegen. Da sind aber bestimmt noch ein paar mehr Sachen. Wenn ich so an Fernsehübertragungen denke, wahrscheinlich auch das Spektrum muss frei sein. Können Sie da noch ein paar Worte?
Genau, völlig richtig. Also Drohnen ist ein Thema, ist ein sehr wichtiges Thema. Es gibt noch eine Vielzahl anderer Themen. Ich gehe jetzt auf das Spektrum ein, was du erwähnt hast. Das ist ein Thema, das ist mehr im Hintergrund sichtbar. Wie der Andreas vorhin so schön gesagt hat, kritische Infrastruktur nimmt man oft nicht wahr, es sei denn, sie funktioniert nicht mehr. Und so ist das auch beim Spektrum. Ist natürlich an der Stelle ist es auch bei einem Großereignis Aufgabe der Regulierungsbehörden, sicherzustellen, dass in dem Bereich der Veranstaltungsorte das Spektrum störungsfrei funktioniert, um Fernsehübertragungen zu gewährleisten, aber auch um die Kommunikation. Man kann sich, wenn man sich das Bild nicht vorstellt, da ist eine Vielzahl von Personen unterwegs, die sich miteinander austauschen, die kommunizieren, das Organisationsteam, die Sicherheitsbehörden, aber auch die Zuschauer. Jeder lädt Filme hoch etc. Es gibt eine Vielzahl an Kommunikation.
Also das Funkspektrum ist voll sozusagen.
Das ist absolut voll. Das heißt, es gibt natürlich auch Anforderungen an die Anbieter der Infrastruktur, darauf zu reagieren. Und das macht auch nochmal das Schutzszenario komplexer an der Stelle. Und es gibt schöne Beispiele, gerade wenn ich so eine Vielzahl von Veranstaltungsorten habe. Wenn ich jetzt sage, eine Regulierungsbehörde, die hat gar nicht die Kapazität, das zu liefern. Das heißt, an der Stelle, die tun sich dann auch zusammen mit Nachbarländern, man arbeitet zusammen, um wirklich sicherzustellen, dass der optimale Schutz an jeder der Veranstaltungs- oder an der Austragungsorte sichergestellt ist. Wie machen die das? Da gibt's ganz viele Lösungen auch. Da gibt's von einer kleinen Lösung, die in so einem Rucksack drin ist. Dann kann ich quasi mit über die Straße marschieren und kann einen bestimmten Bereich des Spektrums damit schützen oder zumindest mal detektieren, ob das Spektrum gestört wird. Da sind dann Antennen drin, da sind Empfänger drin. Es gibt analog zu den Übertragungswagen für die Fernsehsender gibt's auch solche mobilen Stationen. Das heißt, da gibt es so ein Auto, man kann sich das vorstellen wie so ein Pickup. Da habe ich eine Antenne drauf, die kann ich dann hochfahren, weil natürlich, je größer die Antenne, die ich im Einsatz habe, desto größer ist der Bereich, den ich absichern kann. Also die Vielzahl von Lösungen. Und das ist natürlich auch etwas, wo man dann wirklich, wo nicht ein Land das Equipment selber zur Verfügung hat komplett. Das heißt, auch da haben wir dann natürlich entsprechend geschaut und gesagt, was sind für Lösungen möglich.
Spannend, wer da auch alles ineinander greift und wer da alles mit anpackt, um dieses eine Großereignis dann sicher und reibungslos zu stemmen.
Genau, und das ist zum einen die Vorbereitung, aber das ist auch in der Vorbereitung die Reaktion, wenn etwas nicht so funktioniert. Oder was ist denn, wenn es jetzt zu einem Störungsfall kommt? Das heißt, das eine ist die Prävention, wie auch in der vorherigen Folge der Andreas so schön gesagt hat, das andere ist dann wirklich die Reaktion, wenn es dann soweit ist. Und es geht ja auch, wenn man jetzt an eine Fernsehübertragung denkt, es geht ja auch um große Geldsummen. Wenn jetzt so eine Fernsehübertragung nicht mehr stattfinden kann, bin ich ja auch sehr schnell in den wirtschaftlichen Themen. Das große Ereignis, umso wichtiger ist es und umso mehr Fokus ist drauf. Und das ist halt ein Thema, was weniger im Vordergrund ist, wenn es funktioniert, umso sichtbarer, wenn es nicht funktioniert.
Ja, das macht es nochmal schön greifbar. Bei Großereignissen muss ja auch die Trinkwasserversorgung sichergestellt werden. Und das bringt uns zu Wasserwerken und damit zu Robert Mallinson. Herr Mallinson, was wird getan, um Wasserwerke zu schützen?
Es ist ein spannendes Thema und absolut sind wir alle darauf angewiesen, dass wir natürlich sauberes Wasser haben. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung. Wir hatten ja schon gesagt in der ersten Folge, dass wir ja auch in unserem Geschäftsbereich mit der LANCOM und der Cybersecurity stellen wir quasi die Konnektivität oder die Übertragung von Daten, aber auch das Verschlüsseln von Daten zwischen Menschen, Maschinen und Endgeräten sicher. Und bei so einem Wasserwerk oder grundsätzlich bei solchen IT-Netzwerken spricht man auch immer so ein bisschen vom Zwiebelsystem. Was heißt denn ein Zwiebelsystem? nehmen wir mal klassisch, ein Unternehmen hat eine Produktion, hat eine Logistik und eine Verwaltung. Das sind drei Themenbereiche, die man auch versucht abzugrenzen. Und das ist natürlich bei einem Wasserwerk auch so. Ein Wasserwerk hat auch eine Verwaltung und das sind unterschiedliche Netze. So, und so ein Wasserwerk und die größte Herausforderung bei einem Wasserwerk ist in der Tat das Thema physische Absicherung. Ja, die physische Absicherung macht man natürlich mit Kameras und Sensoren und so weiter. Und dann hat man natürlich das Netzwerk, was wir zur Verfügung stellen, um dieses Netzwerk, also eine dieser Zwiebelscheiben quasi abzusichern. Das ist einmal die eigentliche Absicherung dieses Netzwerkes und dass wir natürlich dafür sorgen, dass da niemand reinkommt, der da nicht rein darf und Daten überträgt in so ein Wasserwerk und möglicherweise ein Mischverhältnis oder irgendeine Sensorik verändert, die natürlich dann wiederum eine Auswirkung auf A, die Wasserqualität beziehungsweise überhaupt über die ganze operative Fähigkeit hätte. Das ist das eine. Und das zweite, was wir ja alle jetzt über die letzten Jahre, denke ich, schmerzlich festgestellt haben, ist, was passiert denn eigentlich in einer Pandemie? Also da haben wir auch alle festgestellt, was passiert denn, wenn ich nicht mehr vor Ort komme? Das heißt, wir müssen, und auch so ein Wasserwerk muss in der Lage sein, wenn sowas wie eine Pandemie passiert, trotzdem Remote-Zugriff auf dieses Netzwerk zu haben. So, und dafür gibt es dann auch eben Technologie, spricht da gängig auch von VPN, also Virtual Private Network, wo ich dann den Mitarbeitern eines Wasserwerkes in die Möglichkeit versetze, verschlüsselt natürlich, also einen sicheren Zugang zu geben, um auf sein Netzwerk zuzugreifen, um dort die nötige Arbeit, Maintenance und so weiter und so fort zu machen. So schützen wir in zwei Bereichen so ein Wasserwerk.
Spannendes Thema und auch mal spannend zu sehen, wie ist das alles so organisiert und was muss da geschützt werden? Das Wasser kommt zur Großveranstaltung über die Trinkwasserinfrastruktur. Die Menschen kommen über die Flugverkehrsinfrastruktur unter anderem zu den Großereignissen. Und auch die gehören ja zur kritischen Infrastruktur. Und Hägele, Frau Stefan, an Sie gefragt, die Flughäfen sind ja auch Ihr Zuständigkeitsbereich. Wollen Sie da noch ein bisschen was zu erzählen?
Also wir stellen sicher, dass die Sicherheit im Flugzeug gewährleistet ist. Und Anne, ich glaube, ihr schaut ja auf den Luftraum, oder?
Wir schauen auf den Luftraum. Also alle Lösungen, die eben bei dem Großereignis zum Einsatz kommt, gibt es natürlich auch im Einsatz am Flughafen. Darüber hinaus, und darauf bin ich auch immer besonders stolz, wenn ich im Flieger sitze, wenn ich mir das vorstelle, sind wir auch für die Kommunikation zwischen Fluglotse und Pilot verantwortlich. Das heißt, ein Flug wird ja in unterschiedlichen Sektoren immer von einem Fluglotsen begleitet. Und wir sichern zum Beispiel die komplette Nordatlantikroute ab, aber auch sonst weltweit ist unsere Air-Traffic-Control-Lösung im Einsatz. Und das ist natürlich auch für die Mitarbeiter immer sehr schön, wenn man so einen Berührungspunkt mit den Lösungen hat. Wenn es nicht alles so abstrakt ist, das Spektrumthema, das Frequenzspektrum ist relativ abstrakt, aber im Flugzeug ist das doch sehr greifbar.
Und also wenn ich das richtig im Kopf habe, der gesamte Luftraum ist ja mit der Funkkommunikation komplett abgezirkelt. Also es ist genau festgelegt, wer funkt in welchem Bereich und mit wem müssen die Piloten jetzt sprechen, um koordiniert zu sein. Und da hat Rode und Schwarz Air Traffic Control Lösungen. Und um das mal zu übersetzen, das sind eigentlich Funkgeräte, oder? Zwischen Tower und dem Flugzeug.
Genau, sehr gut beschrieben. Das sind die Funkgeräte, aber das ist auch die Lösung. Ein Fluglotse, wenn man sich das vorstellt, ist ja für einen Sektor verantwortlich. In diesem Sektor gibt es beliebig viele Flugzeuge, beliebig vielen Flugverkehr. Das heißt, der braucht natürlich auch eine Lösung, eine Visualisierung und auch entsprechend eine Lösung, um sicherzustellen, mit welchem Flugzeug kommuniziere ich gerade, wo ist die Position des Flugzeugs etc. Da gibt es sogenannte Voice-Control-Switches in der Lösung. Da gibt es eine Softwarelösung, die wir auch anbieten, zusammen mit den Radios.
Kommen wir zum Schutz von großen Verkehrsnetzen. Und zwar, Herr Mallinson, Sie sind wahrscheinlich nicht mit dem Flugzeug zu uns heute angereist, oder?
Doch, in der Tat, heute ausnahmsweise mal, aber bin natürlich auch immer mal wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn es um das Thema kritische Infrastruktur geht. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass wir Dinge absichern, also sprich Cyberangriffe abwehren. Aber es gibt natürlich auch das Szenario, wo es um das Thema Manipulation geht. Und das ist auch so ein bisschen das perfide grundsätzlich bei dem Thema Cyberangriffen, denn viele Unternehmen wissen gar nicht, dass der Cyberangriff schon stattgefunden hat. Was immer für viele, dann sind wir wieder bei dem Thema Backup und dann passiert es dann doch und dann sagt man, oh, wunderbar, hab doch mein Backup und schalte das Backup an und das ist dann auch schon verschlüsselt. Also das nennt man dann den Super-GAU. Aber wenn es um das Thema Manipulation geht, arbeiten wir natürlich auch mit Verkehrsunternehmen zusammen. Nehmen wir mal den Bereich der Gleise. Da gibt es sogenannte Stellwerke. Und diese Stellwerke entscheiden, auf welche Gleis oder auf welches Gleis ein Bahn ein- oder abfährt. Und da gibt es ja auch gewisse Bereiche, wo kennt man aus dem Zug, man sitzt im Zug, er hält mal an und dann heißt er, wir müssen jetzt auf den entgegenkommenden Zug warten, weil es dann eben vielleicht nur gerade ein Gleis gibt. So, und wenn ich so ein Signal setze, dieses Signal muss verschlüsselt sein. Das kann kein offenes Signal sein. Und das ist dann eine Layer 2, Layer 3 quasi Verschlüsselungstechnologie, die wir bei der Rot und Schwarz Cyber Security im Einsatz haben, wo wir sicherstellen, dass dieses Signal, was übersendet wird, nicht manipuliert wird. Weil das wäre natürlich fatal und zum Glück sehen wir das sehr, sehr selten, dass sowas wie ein Zugunglück passiert. Und das ist auch gut so und da leisten wir unseren Beitrag.
Also das Absichern der Signale von Stellwerken, das ist da der Fokuspunkt. Und noch eine Dimension größer wird's, wenn wir uns über globale Finanzsysteme unterhalten. Also die Finanzstruktur, die Finanzinfrastruktur, über die zehntausende Banken täglich Geldtransfers in Höhe von, Achtung, Billionen Euros abwickeln. Also das bedeutet, da geht täglich einmal der Börsenwert des wertvollsten Unternehmens sozusagen über die Leitung. Und da ist klar, so ein System darf eigentlich niemals ausfallen. Können Sie uns erzählen, was muss passieren, dass man so ein System sicher auslegt und schützt?
Auch wenn wir hier in Deutschland uns ja immer noch in dem Land des Bargeldes befinden, ne, darf man nicht vergessen, dass in Deutschland in der Tat gerade im Einzelhandel immer noch mehr als 50% mit Bargeld bezahlen. Aber das ist sicherlich eine Sache, die, wenn man auf Europa oder auf die Welt schaut, nicht mehr der Fall ist. Also ich führe kein Geldbeutel mehr mit mir. Das heißt, heutzutage macht man das mit dem Handy. Das heißt, auch da Zahlungsverkehre werden immer digitaler. Und ob das jetzt PayPal ist, ob das Klarna ist, es gibt so viele digitale Zahl- oder Bezahlmöglichkeiten heutzutage. Und in der Tat, die müssen eben auch geschützt werden. Die müssen nicht nur geschützt werden, die müssen super, super stabil sein, redundant sein. Normalerweise spricht man bei einer Redundanz von einer doppelten Redundanz. In diesem Fall reden wir dann von einer vierfachen Redundanz. Also zum einen möchte man sicherstellen, dass dieser Zahlungsverkehr stattfindet. Dann möchte ich natürlich sicherstellen, da sind wir wieder beim Stichwort Manipulation, dass wenn ich dir Geld überweise, dass das dann nicht manipuliert wird und plötzlich beim Andreas auf dem Konto landet.
Oh, das wollen wir nicht.
Hätte ich nichts dagegen.
Und um das quasi sicherzustellen, also sprich Hochverfügbarkeit. Ja, bei Verfügbarkeit redet man ja in der IT, im IT-Jargon immer von den berühmten Neunern, also 4-9er, 5-9er, um diese Verfügbarkeit. Und das ist einfach der absolut höchste, die höchste Anforderung, die es da gibt, dass dieser Zahlungsverkehr stabil und sicher läuft.
Also 4-9er, ich deute das mal so, das heißt Verfügbarkeit von 99, und dann 4-9en dahinter. Das ist die damit gemeint mit den 4-9ern.
Ja. Genau. So gut wie keine Auswahl.
Ganz zum Schluss muss ich noch an einen Freund von mir denken. Der arbeitet bei einem großen Hersteller von, ich sag mal ganz allgemein, Transportmitteln. Und eines Tages hat der mir einmal gesagt, du, seitdem ich dort arbeite und um manche Dinge weiß, steige ich plötzlich mit einem mulmigen Gefühl in diese Transportmittel dieses Herstellers ein. Und wie geht's Ihnen dreien da? In Bezug auf kritische Infrastruktur. Wird Ihnen da manchmal ein bisschen mulmig, weil Sie wissen, wie sensibel unsere Lebensadern doch sind? Oder ist es genau das Gegenteil? Weil Sie um die gute Absicherung wissen, können Sie auch Schlagzeilen über die vermeintlich große Anfälligkeit ganz gut und nüchtern einordnen?
Also ich persönlich fliege nach wie vor gerne. Und ich würde sagen, aus meiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Personen, die in der Verantwortung sind für die Luftsicherheit, und zwar weltweit, habe ich für mich rausgeschlossen, dass es sicher ist, in ein Flugzeug einzusteigen. Also mir hat es eigentlich ein besseres Gefühl gegeben.
Und ich finde, also was bei mir das Thema, oder je tiefer man sich mit der Materie auseinandersetzt, umso mehr weiß man über die Möglichkeiten, sowohl sie zu schützen, aber auch was an Bedrohungen möglich ist. Und ich glaube, wir hatten in der ersten Folge gesagt, das Thema Bewusstsein, was passieren kann, ist ein ganz wichtiges Thema und es beginnt bei einem selber. Und mir hat es geholfen, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was Situationen, was Themen sind oder wo man einfach aufpassen muss. Und wie gesagt, ich steige auch sehr gerne in Flugzeuge, benutze auch sonst viele Themen in der kritischen Infrastruktur, aber ich weiß auch um die Volatilität. Und für mich persönlich habe ich immer irgendein Backup-System am Start. Das hat mir geholfen.
Ja, ein Backup-System habe ich noch nicht am Start, aber es ist in der Tat ein spannendes Thema. Ich muss gestehen, ich bin gemischt im Moment, was das Thema anbelangt. In der ersten Folge haben wir ja schon kurz über den CrowdStrike-Fall gesprochen. Ich glaube, das war für viele ein Aha oder ein Wacherlebnis, sage ich jetzt mal, weil wenn man sich ja auch die Hintergründe anschaut, wie das zustande gekommen ist, und jetzt sind wir wieder beim Thema, hatten wir auch in der ersten Folge, es war ein menschliches Thema. Und da sieht man mal wieder, wie schnell es doch gehen kann, dass so ein weltweiter Impact dann stattfindet. Das heißt, wir müssen weiter daran arbeiten, gemeinsam. Und auch wenn uns manchmal gewisse Gesetze, Verordnungen auch schmerzen und auch hindern und wir dann manchmal denken, wir können nicht so innovativ sein, wie wir gerne sein wollen, müssen wir einfach, wie das so immer im Leben ist, eine gute Balance finden. Aber ich würde jetzt mal sagen, gerade was Europa und auch grundsätzlich den Rest der Welt anbelangt, sind wir doch, was das Thema IT und IT-Sicherheit anbelangt, gut aufgestellt und werden da in den nächsten Jahren weiter investieren und Zeit und Geld und Hirnschmalz reinstecken.
Das ist doch ein gutes und schönes Schlusswort. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Episode angekommen. Ganz herzlichen Dank an unsere drei Gäste, an Anne Stephan, Robert Mallinson und Andreas Hägele, dass sie uns diese Einblicke in die kritische Infrastruktur gewährt haben.
Herzlichen Dank auch von unserer Seite. Ja.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Schön war's.
Und auch vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Einschalten. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Lassen Sie uns gerne ein Abo da und hören Sie in 2 Wochen wieder bei uns rein.